Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Hallo und herzlich willkommen. Der Echtzeit-Podcast mit Martin Böttcher. Jede Woche sucht die Echtzeit ja ein Thema, eine Überschrift, eine Art Motto. Und das beleuchten wir dann in unseren Gesprächen und Reportagen auf unterschiedliche Weise. Mal sind unsere Themen sehr plakativ. Manchmal wird so um die Ecke gedacht. Dieses Mal liegen wir irgendwo dazwischen. Es geht um Petrol. Petrol, die Farbe, Petrol wie in Petroleum, Petrolgeschmack im Wein. Außerdem werden wir erfahren, wie Frauenverachtung und Benzinverehrung zusammenhängen. Hier schon mal ein kleiner Appetit haben, die Echtzeit im Schnelldurchlauf.
Petrol ist ein flüssiges Stoffgemisch von Kohlenwasserstoffen, das durch fraktionierte Destillation von Erdöl gewonnen wird.
Petromaskulinität war mein Konzept für ein Phänomen bei der Rechten, das mit einem autoritären Stil verbunden ist und einer Umarmung von fossilen Brennstoffen.
Es gibt durchaus einige Songs, die sich des Petrols herzlich annehmen. Als Treibstoff fürs Autofahren, Johnny Cash.
Erst im 19. Jahrhundert ist man in der Lage, diese Pigmente industriell herzustellen. Der Siegeszug von Petrol beginnt auf Karosserien, Möbeln oder in der bildenden Kunst.
Ja, es riecht so ein bisschen benzinig.
Das ist halt irgendwie eine Note im Wein, die man sonst nicht immer so tagtäglich vorfindet.
J'aime ça le Petrol.
In der Echtzeit dreht sich heute alles um Petrol, alles um eine besondere Materie, denn das Erdöl steht häufig im Hintergrund, vor allem als Energieträger, der unser Leben am Laufen hält, der selbst aber eher ungute Assoziationen weckt, weil Erdöl nun mal stinkt, zäh ist, für Dreck und Verschmutzung steht. Deshalb kann es auch überraschen, danach in der langen Geschichte der Popmusik zu suchen, denn die ist doch eigentlich für die schönen Gefühle da. Katharina Kühn hat sich auf eine schmierige Spurensuche gemacht und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo.
Hallo.
Petrol oder Benzin in Popsongs, da denken die meisten im deutschsprachigen Raum vielleicht an Markus und seinen NDW-Hit Ich will Spaß, ich geb Gas. Denn auch da ist das Erdöl ja nur Mittel zum Zweck, weshalb es etwas merkwürdig klingt, nach Erdöl, naja, zu bohren in Liedern, die doch eigentlich Liebe, Schmerz und Zärtlichkeit besingen sollen. Kommt das Erdöl denn häufig vor in Popsongs?
Also es kann tatsächlich mit der Liebe nun nicht mithalten, das verwundert wohl auch keinen. Aber es gibt eben doch durchaus einige Songs, die sich des Petrols, Petrol, Erdöls herzlich annehmen. Am einfachsten natürlich als Treibstoff fürs Autofahren. Johnny Cash, etliche Trucker, Songrocker besingen dort das Auto und damit natürlich auch seinen Antrieb.
Das Auto wird heute oft auch kritisch gesehen, aber romantisches On-the-Road-Sein im E-Auto, das bringt man auf Anhieb vielleicht auch nicht so leicht zusammen.
Ja, und das Erste, was mir auch aufgefallen ist, dass es eben sehr viele Songs gibt, die sich schon früh mit Umweltverschmutzung beschäftigen. Der Kulturwissenschaftler Alexander Klose untersucht mit dem Forschungskollektiv Beauty of Oil, wie unsere ganze Gesellschaft von Erdöl unterwandert ist. Die haben auch den Atlas der Petromoderne publiziert. Und ihn habe ich gefragt, warum es früher so häufig Protestsongs auch gegen Öl gab.
Die 70er und noch 80er Jahre waren die Zeit der Singer-Songwriter und auch die Zeit der großen Angst. Die Ökologiebewegung, die ist in der Zeit entstanden, und das Waldsterben hat zusammen mit Atomkraftwerken und Stadtbahn West und Pershing 2, das waren die vier Themen, die die Leute zu Hunderttausenden auf die Straße getrieben haben. Und alle waren irgendwie links, alle waren dagegen. Also der Verstärkungsraum, so der Resonanzraum dafür und Verstärkungsraum, der war eben in hohem Maße auch die Rockmusik und Popmusik, und waren eben Leute, die dann Songs dagegen geschrieben haben. Ob jetzt Bob Dylan oder eben Neil Young, der diesen ganz tollen Vampire Blues geschrieben hat über einen Typen, der im Ölbusiness arbeitet. Dann seit 1974, total endzeitliche Platte und endzeitliches Lied. I'm a vampire, baby, sucking blood from the earth.
Well, I'm a vampire, baby, sell you 20 barrels worth. Katharina, jetzt steht Pop ja für Leichtigkeit. Gibt es aus der Zeit auch weniger ernsthafte Auseinandersetzungen mit Erdöl?
Ja, natürlich. In Frankreich haben Michel Magner und Jean Jeanne den Song Petrol Pop 1973 veröffentlicht. Das war für ihre Komödie Moi j'en ai vouloir dessous, auf Deutsch hieß der Film Pardon, Genossen, edel sei der Mensch, hilflos und reich. Und das ist eher spaßorientiert.
Le Petrol. J'aime ça, le pétrole.
Nach so viel Liebe, nach so viel Lieben, wie oft musste das Benzin denn als Symbol für die flammende Liebe herhalten?
Ich hatte das Gefühl, wenn drüber gesungen wird, dann doch sehr oft. Das klingt dann im Deutschpop von Timo Hauer etwa so.
Es gibt also politische, kritische Lieder und unpolitische, fröhliche Lieder zum Petrol. Geht es denn noch anders?
Ja, tatsächlich. Dass Liebeslieder nicht unpolitisch sein müssen, zeigte sich bei einer Performance aus der Türkei. Ayda Pekkan ist 1980 mit dem Lied Petrol beim Eurovision Song Contest angetreten. Die Politikwissenschaftlerin Isabel Metz ist auf dieses Lied aufmerksam geworden, als sie sich für ihre Bachelorarbeit die politische Dimension des ESC angesehen hat.
Der Name Petrol ist ja auch schon im Titel. Da kann man dabei schon ziemlich den Bezug erkennen. Bei dem wird angenommen, es wurde allerdings nie von offizieller Seite aus bestätigt, dass es sich um die Ölkrise und um die Beziehung der Türkei mit arabischen Ländern und Öl in dem Sinne handelt.
Als nämlich im Herbst 1973 die arabischen Ölstaaten die Erdölförderung drosseln, um sich für die Palästinenser in den von Israel besetzten Gebieten einzusetzen, stieg der Ölpreis um das Vierfache. Auch die Türkei litt unter dem enormen Preisanstieg. Aber darüber zu singen beim ESC wäre eigentlich trotzdem nicht erlaubt.
Aber wenn man sich, wie gesagt, den Text durchliest, wo es um eigentlich einen Mann namens Petrol geht, das kann eigentlich fast schon als eine toxische Beziehung beschrieben werden, die da im Song besungen wird. In der ersten Strophe geht es um eine Frau, die sich in jemanden verliebt und sagt, er entzündet mich, und es sind viele Metaphern, die mit Wärme und Licht zu tun haben. In der zweiten Strophe geht es dann allerdings darum, dass sie merkt, dass sie von ihm abhängig ist, und dann merkt sie auch im weiteren Sinne, dass irgendwie, glaube ich, auch andere von ihm abhängig sind und dass sie da nicht mehr raus kann. Also der Kontrast zwischen der ersten und der zweiten Strophe ist ziemlich stark.
Wir können ja mal reinhören. So, und übersetzt ist das: Oh mein Öl, mein Liebesöl, jetzt brauche ich dich, dich, du Öl.
Das klingt so ein bisschen wie mit dem Holzhammer gesungen, wenn man das mal so ausdrücken darf. Gab es denn damals Konsequenzen?
Ich meine nicht, aber das Lied wirkt immer noch nach. So hat Göksu Kunak sich mit dem Lied kürzlich in der künstlerischen Performance Petrol auseinandergesetzt und mit den Auswirkungen der Ölpolitik der Türkei.
Ich wollte in meiner performativen Installation diese Welt erschaffen. Dazu wurden gleichzeitig 7 Videos gezeigt. Flaggen lagen herum, Autotüren und andere Objekte. Und ich bin in eine Figur aus dem Musikvideo zu Petrol geschlüpft, um sie zu dekonstruieren. Es ging darum, diese verschiedenen Welten, die erst einmal scheinbar nichts miteinander zu tun haben, nebeneinander zu zeigen, Seite an Seite.
Also Göksu Kunak hat in der Performance einerseits diese selbstbewusste Sängerin Ayda Pekkan und gleichzeitig diese vielen Videos, die zum Beispiel die politischen Machthaber mit ihren Verhandlungen über Krieg und Frieden zeigen. Göksu Kunak zeigt sich in anderen Arbeiten auch selbst, und zwar dann zum Beispiel räkelnd auf Autos oder lässt Bodybuilder auf Autos posieren. Deswegen habe ich sie gefragt, ob damit nicht auch so klassische Männerfantasien bedient werden.
Ich habe eine sehr starke Verbindung zu Autos. Ich wollte mal Formel-1-Fahrerin werden, habe sehr früh fahren gelernt und auch bei einigen Autorennen mitgemacht. In der Türkei ist die Autokultur stark ausgeprägt. Hinzu kommt die Gastarbeiterbewegung, Mercedes, BMW und deren Macht in der Türkei. Ich arbeite weiterhin mit dem Phänomen Auto als metallisches Objekt oder als Überobjekt. Und ich habe nie daran gedacht, dass die weiblichen Charaktere zwischen Autos, Erdöl oder Benzin weniger stark sein könnten.
Über die Verbindung von Männlichkeit und Erdöl, die sogenannte Petromaskulinität, spreche ich ja auch gleich noch hier in der Sendung mit der Politikwissenschaftlerin Kara New Daggett. Aber wie sieht es denn mit einer aktuellen Kritik solcher Zusammenhänge aus? Wir haben ja mit den politischen Protestsongs aus den 70er, 80er Jahren angefangen. Wie ist es aktuell? Singt da jemand gegen die fossilen Energien an?
Das kann sein, das ist bestimmt auch so, aber wenn man auf Hits und Popularität guckt, dann wird das nicht die Charts raufgehört. Der Kulturwissenschaftler Alexander Klose hat die Hypothese, dass es eine allgemeine Resignation gibt, die dazu führt, dass nun nicht mehr darüber gesungen wird. Denn viele Protestsongs und Argumente gibt es ja eben schon so lange.
Nina Chuba hat ein so ein Stück, da ist der Refrain mit 200 km/h, Autobahn, ist mir alles scheißegal. Und jeder weiß natürlich sofort, was damit gemeint ist, wofür dieses Bild steht, halt für eine bestimmte Art von Selbst. Vergessener und wahrscheinlich auch irgendwie verzweifelter Flucht. Ja, dieser Eskapismus, der natürlich auch immer Teil der Petromoderne war, die Möglichkeit, sich in ein Auto zu setzen, dann mit 200 km/h über die Autobahn zu rasen. Das ist natürlich ein starkes Bild und völlig unabhängig davon, ob man damit jetzt irgendwas über diese Zeit zum Ausdruck bringen möchte, tut man es, weil nur diese Zeit diese Möglichkeit mit sich gebracht hat.
Das geht also in eine ähnliche Richtung wie bei Göksu Kunak. Dass nicht mehr nur Männer in schnellen Autos durch die Welt rasen können, ist dann eine Emanzipationsgeschichte, die aber ganz unhinterfragt eben immer noch Erdöl, Benzin als Antrieb braucht.
Um jetzt nicht zu düster und pessimistisch zu enden, du hast ja für die Recherche viele Songs gehört. Was wären denn so rein als Popsongs, als Hit gedacht, dein Favorit bei den Liedern, in denen es irgendwie um Öl geht?
Ja, also ich werde jetzt auch nicht zu euphorisch, aber vielleicht ist noch interessant, weil wir eben auch viel über den ESC gesprochen haben. Die Gewinner von 2021, die italienische Band Maneskin, hat im vergangenen Jahr ein Lied veröffentlicht, wo sie den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die russische Macht als Erdöllieferant kritisiert. Und im Refrain widersetzen sich die Musiker dem und tanzen auf Benzin.
Interessant. Da fällt mir natürlich als etwas älterem Menschen sofort David Bowie ein, der in diesem einen Song, den er da hatte, das Feuer mit Hilfe von Gasolin ausmachen wollte. Auch sehr gut. Aber bevor uns jetzt hier alles in die Luft fliegt, sage ich danke Katharina Kühn für diese interessanten Querverbindungen von Pop und Erdöl.
Danke.
Petrol. Ein schönes Wort. Dabei muss ich sofort an Öl, an Petroleum denken. Und dann auch noch an die Farbe Petrol. Allerdings komme ich da immer so ein bisschen ins Schwimmen. Was war das nochmal genau für eine Farbe? War das blau oder grün? Petrol ist nämlich beides, ein dunkles Blaugrün. Vor einigen Jahren, vor allem im Einrichtungsbereich, sehr angesagt, zum Beispiel als Wandfarbe oder auch für Vorhänge und für Sofas. Wer wachsam mit Petrolaugen durch den Alltag geht, findet aber noch viel mehr, das mit dieser Farbe Petrol zu tun hat. Meine Kollegin Marietta Schwarz hat für uns genau hingesehen.
Lagune und Riviere. Das Magazin Schöner Wohnen hat diese Farben zu Trendfarben 2024 erkoren. Dunkle Blau-Grüntöne, die an Buchten im Mittelmeer denken lassen. Kombiniert mit Holzoberflächen, Palisander oder Eiche zum Beispiel, einem Currygelb oder Beige-Grau, katapultieren sie uns sofort in die 50er, 60er Jahre, ins Mid-Century. Die Schweizerin Katrin Trautwein stellt in ihrer Wandfarbenmanufaktur KT Color ebenfalls einen Petrolton her. Bei ihr heißt er Ultramarin Kobaltgrün. Eine Farbe mit kühler Wirkung, sagt sie, weil es sich um ein Grün ohne Gelbanteile handelt.
Das ist eigentlich das Geheimnis, weil die Farbe nur die Bewegung macht von Grün bis Blau.
Je nach Tageslicht wirkt Petrol eher blau oder eben eher grün.
So dass man mittags, wenn es sehr warm ist, hat man so ein knackiges Grün an der Fläche und abends und morgens dominiert wieder das Blau.
Und tatsächlich, erklärt die Chemikerin Trautwein, waren Küchen der 50er Jahre häufig in diesem Farbton lackiert. Eigentlich taucht er aber schon viel früher in den Einrichtungen auf. In den 20er, 30er Jahren, mit dem brachialen Einzug der Moderne.
Ja, das ist ein Kleiderschrank, der hier eine sehr, sehr markante Oberfläche hat. Und hat halt hier auch noch das Original.
Ah ja, innen ist es dann Holz.
Ja.
Ist auch eine wunderschöne Kombination, ne?
Ja, diese Farbe Petrol. Aus Petrol mit hellem honigfarbenen Holz, ganz toll. Und natürlich klasse in der Kombination mit den verchromten Griffen.
Uwe Mönnikes handelt in seiner Firma zeitlos seit Jahrzehnten mit hochwertigen Original-Stahlrohrmöbeln und erinnert daran, dass die Moderne mit all ihren Strömungen überhaupt erst Farbe ins Interieur brachte. Vorher waren Oberflächen immer aus Holz. Dann beginnt die Phase der Lackierung.
Man hat also sich ja sehr beeinflussen lassen, auch beim Möbelbau vom Automobildesign der 30er Jahre. Und da schließt sich auch irgendwo der Kreis. Also Petroleum als Farbe, die eben auch so einen automobilen Background hat, eben auf Möbel zu lackieren.
Die Ursprünge des natürlichen Pigments für die Farbe Petrol liegen im Innern des brodelnden Vulkans. Ultramarinblau, gewonnen aus dem schwefelhaltigen Edelstein Lapislazuli. Je nach Schwefelanteil bewegt sich das Blau Richtung Grün. Erst im 19. Jahrhundert ist man in der Lage, diese Pigmente industriell herzustellen.
Und Ultramarinblau entsteht ja, indem man im Labor oder industriell praktisch einen Vulkan nachstellt. Und wenn man weniger Schwefel reintut, entsteht Ultramaringrün.
Der Siegeszug von Petrol beginnt. Auf Karosserien, Möbeln oder in der bildenden Kunst. Jetzt aber endlich zurück in die Gegenwart. Schöner Wohnen im Fernsehkrimi. Ob der Szenenbildner Manfred Döring die Räume im Tatort Kontrollverlust mit der Wandfarbe Riviera, Lagune oder Ultramarin Kobaltgrün streichen ließ, habe ich ihn nicht gefragt. Dieser Tatort jedenfalls ist komplett in Petrol getaucht.
Lukas.
Die Wohnung der Protagonistin, Petrol. Das Café, in dem sie sich mit der Galeristin trifft, Petrol. Das T-Shirt des Polizisten, Petrol. Und das Kleid der Kommissarin?
Übrigens siehst du super aus, so in Grün.
So ein Petrol ist einfach eine Farbe, die bringt einerseits Ruhe rein, aber auch ein bisschen Geheimnis. Und Petrol hat einen großen Vorteil, außerdem, es lässt die Menschen gut aussehen.
Dass die Farbe Petrol im Film und Fernsehen auftaucht, ist aber überhaupt keine neue Entwicklung. Zum einen als wichtiger Part einer farbenfrohen, teilweise übersteigerten Ausstattung in Netflix-Serien, zum anderen eben als Grundtonalität in Krimis. Mystisch, elegant, kühl. Um die Jahrtausendwende herum, also vor knapp 25 Jahren, sagt Manfred Döring, habe man angefangen, Filme zu entsättigen. Heißt, die Farbe wird quasi rausgedreht.
Also jeder zweite Krimi war total farbentsättigt, ne? Und wenn man die Farben entsättigt, dann geht das ganz schnell sowieso schon mal in so ein leichtes Blaugrün. Das ist ja eigentlich der Trick am Petrol, dass sich das nicht so richtig entscheidet und sich so ein bisschen dievenhaft zurückhält, bin ich grün oder bin ich blau.
Auch wenn ein Ende der Farbe Petrol selbst nach einem Vierteljahrhundert nicht in Sicht scheint, ist meine Prognose lieber mal wieder weg von der Dievenhaftigkeit, zurück zu den klaren Farben. Es muss ja nicht im Krimi sein, aber vielleicht in den eigenen vier Wänden.
Mehr Farbe, denn vielleicht sind die dunklen Petroltöne in TV-Serien auch ein Grund, warum vieles so trostlos scheint. Die heutige Echtzeit läuft wie geschmiert. Wir widmen uns einem Stoff, der das Leben, wie wir es kennen, seit rund 150 Jahren bestimmt. Es geht ums Erdöl, um das Petroleum, wie es im Lateinischen heißt. Was wirklich interessant ist und nicht besonders bekannt, diese allgegenwärtige Energieträger hat uns nicht nur die Klimakatastrophe mitbeschert, er ist auch mit Geschlechtervorstellungen verbunden. Petromaskulinität nennt die US-Politikwissenschaftlerin Kara Nudaggett diese Verbindung. Ihr entsprechender Essay ist auch auf Deutsch erschienen. Und welche Art von Männlichkeit das fossile Zeitalter hervorgebracht hat, das will ich mit ihr besprechen. Hi, it's nice to have you on the show.
Thank you. Lovely to be here.
Petromaskulinität heißt der Titel Ihres Essays. Versteht wahrscheinlich nicht jeder sofort. Was ist damit gemeint?
I wrote Petromasculinity, this article, to try to make sense of.
Ich habe diesen Artikel über Petromaskulinität geschrieben, um zu versuchen, die Allgegenwärtigkeit antifeministischer und antiqueerer Politik auf der rechten Seite speziell in den USA zu verstehen. Aber ich denke, dass man dies in gewisser Weise weltweit in rechtsextremen Bewegungen sehen kann. Wir haben also diesen allgegenwärtigen antifeministischen Geist gepaart mit einer Befürwortung fossiler Brennstoffe und einer Ablehnung von Klimaschutzmaßnahmen und Klimawandel. Und diese werden oft als separate Probleme behandelt oder bekämpft. Und ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass sie gemeinsam wieder auftauchen. Das Konzept der Petromaskulinität weist darauf hin, wie sie miteinander verbunden sind, dass diese Bewegungen eine Lebensweise verteidigen, in der die Unterordnung von Frauen und feminisierten Körpern mit einer bestimmten Einstellung gegenüber der Natur einhergeht. Petromaskulinität ist mein Konzept für ein Phänomen bei der Rechten, das mit einem autoritären Stil verbunden ist und einer Umarmung von fossilen Brennstoffen. Gerade weil die nicht ohne Gewalt zu haben sind, weil sie ein Ausdruck von Macht sind.
Aber können Sie uns das vielleicht noch ein bisschen näher erklären? Wo kommt diese Verbindung her? Warum hängen für Sie fossile Rohstoffe wie Öl oder Kohle zusammen mit autoritärer Politik?
The connection between fossil fuels and authoritarian politics is complex.
Der Zusammenhang zwischen fossilen Brennstoffen und autoritärer Politik ist komplex, eine globale Geschichte. Es gibt Energiehistoriker, die die Entstehung der Industrie für fossile Brennstoffe vom Ende des 19. durch das 20. Jahrhundert hindurch betrachtet haben. Und die zeigen, wie oft westliche Unternehmen, die weltweit an der Ölförderung beteiligt sind, autoritäre Regime bevorzugen oder unterstützen, weil das große Problem vor den 1970er Jahren war, die Ölversorgung tatsächlich begrenzen oder kontrollieren zu müssen, um Gewinne zu erzielen. Wenn Öl einfach den Markt überschwemmt hätte, wäre das ein Problem gewesen. In gewisser Weise sind die autoritären Bewegungen, die wir in den USA und Europa jetzt sehen, wie ein Bumerang dieser Praxen. Diese Art der Kontrolle taucht jetzt im Westen auf.
Are really kind of a boomerang of that style of control appearing in the West.
In Deutschland gab es ja gerade die Bauernproteste. Da fuhren wütende Männer, waren es vor allem, mit ihren Traktoren vor blockierten Straßen. Es ging vor allem um die Subvention für Dieseltreibstoff. Und sofort hieß es, man müsse diese Sorgen ernst nehmen. Und bei den friedlichen Protesten der Klimaaktivisten, aber die sich auf die Straßen geklebt hatten, um den Verkehr zu stören und die Politik zum Handeln zu bewegen, da war das anders. Das wollte keiner so richtig ernst nehmen. Hätten die Klimaaktivisten sich vielleicht ja für ihre Proteste Traktoren nehmen sollen? Wie haben Sie diesen Protest wahrgenommen?
I don't think the climate activists should have used tractors because I don't think it was the tractor itself that.
Ich glaube nicht, dass die Klimaaktivisten Traktoren hätten einsetzen sollen, denn ich glaube nicht, dass es der Traktor selbst war, der den Unterschied gemacht hat. Und ich bin sicherlich keine Expertin für die deutsche Agrarpolitik. Aber was ich auf der Straße mitbekommen habe, dass da viele Traktoren waren und Lastwagen, und zwar richtig große Lastwagen, wie ich sie seit meiner Abreise aus den USA nicht mehr gesehen hatte. Und es herrschte eine aggressive Stimmung. Bevor ich überhaupt verstand, worum es da ging, kam mir das auf einer tiefen Ebene wirklich vertraut vor. Als wäre ich um die Ecke gekommen und plötzlich wieder in den USA gelandet.
Perhaps I had turned the corner and arrived in the United States. And I think the difference in how people on the road are treated.
Ich denke, der Unterschied, wie Protestierende auf der Straße behandelt werden, hängt mit der relativen Macht zusammen, die die verschiedenen Bewegungen haben, und mit ihrer Beziehung zu dem, was einem der gesunde Menschenverstand über unsere Lebensweise sagt. Der Klimaaktivismus ist eine echte Herausforderung in seiner Vorstellung davon, was ein gutes Leben ist. Das fordert Eliten heraus und Machtstrukturen. Und auf diese Herausforderung, egal in welcher Form sie auftritt, wird dann oft mit Repression reagiert, während andere Straßenblockaden wie die mit den Traktoren toleriert werden. Dass es bei den Bauern auf einmal Verständnis für den Protest gibt, ist ein Indiz dafür, dass die Forderungen nachdrücklicher gestellt werden und besser im Einklang sind mit den aktuellen Machtverhältnissen.
Is it an effect of the demands being made being more in line with current systems of power?
Wie sind denn die Reaktionen auf Ihren Essay? Petromaskuline Männer, die sind ja vermutlich wenig offen für eine feministische Forschung oder Beforschung.
Oh, that you could say that. So the first reaction that I received was there's a far right group.
Ja, das kann man sagen. Die erste Reaktion auf meinen Aufsatz kam von einer rechtsextremen Gruppe namens Turning Point, die von Milliardären aus der Öl- und Gasindustrie und anderen rechten Superreichen finanziert wird. Die Mission besteht darin, Leute an der Universität zu schikanieren. Die haben eine Watchlist. Also wurde ich auf diese Watchlist gesetzt, was mich zum Ziel für Online-Belästigungen und Drohungen gemacht hat.
Online harassment and threats and a lot of those threats I received, I felt like were evidence of my point. People would send me rape threats with a picture of their truck, for example.
Und ich fand, dass viele der Drohungen, die ich erhielt, meine These untermauerten. Die Leute drohten, mich zu vergewaltigen oder schickten ein Bild ihres Lastwagens oder sie machten sich über feministische Arbeit lustig. Die Reaktionen danach waren weit interessanter und ermutigender, nämlich das öffentliche Interesse am Konzept der Petromaskulinität zu sehen und zu merken, dass viele Menschen das teilen, dass sie sich begeistern für feministische Analysen der politischen Situation. Bei den Rechten hat es dann Versuche gegeben, Petromaskulinität zu affirmieren, für sich einzunehmen. Es gab nur sehr wenige Leute, die mich belästigten oder bedrohten, die Einwände hatten gegen die These selbst. Eine andere rechtsextreme Organisation namens Heartland Institute hat sogar ein ganzes Seminar angeboten unter dem Titel Petromaskulinität umarmen, also zu sagen, na und, wo ist das Problem? Das spiegelt doch unsere Ansichten wider.
Ja. What's the problem? This does reflect our politics.
Im Frühjahr ist in Deutschland das Angrillen angesagt, ein sehr wichtiger Moment für viele Männer. Es ist dann so warm, dass erstmals Fleisch auf den Grill gelegt werden kann. Wie gucken Sie da als Wissenschaftlerin drauf? Ist das ein harmloses Vergnügen oder ist das sozusagen die Urszene der Petromaskulinität?
The interesting thing about that is it points to this bigger trend to feminize environmental practices.
Interessant daran ist, dass es zu dem Trend passt, ökologisches Bewusstsein und Verhalten zu verweiblichen. Dazu gehört auch der Versuch, sich vegetarischer zu ernähren. Fleisch ist zu einem Symbol der radikalen Rechten geworden. Es gibt Influencer in den USA, die eine reine Fleischdiät propagieren,
who tout an all-meat diet, which I don't think anyone would believe to be healthy.
Von der meiner Meinung nach niemand glauben würde, dass sie gesund ist. Aber ich denke, wir müssen auf sowas weiterhin achten und fragen, warum. Umweltfreundliches Verhalten, etwa durch Verwendung wiederverwendbarer Taschen in den USA anstelle von Plastiktüten, die es immer noch überall gibt, oder eine vegetarische Ernährung, warum gelten diese Verhaltensweisen als weiblich? Wenn man sich diese größeren Fragen über den Zusammenhang zwischen patriarchaler Herrschaft und unserem Klimaproblem stellt, besteht für mich die einzige praktische Konsequenz darin, wirklich nachzufragen und die Arbeit von gemeinsamen Bewegungen gemeinsam zu stärken. Dass feministische, queere Bewegungen gemeinsame Ziele finden mit der Klimabewegung, antirassistischen Bewegungen und solchen, die sich um Einwanderungsrechte kümmern, um wirklich zu verstehen, dass all diese Arten von Unterdrückung miteinander verbunden sind.
To really understand that all of these kinds of domination are connected.
Karen Ludegget hier im Studio in Berlin. Sie forscht gerade am Helmholtz-Zentrum für Nachhaltigkeit in Potsdam. Vielen Dank für das Gespräch. Thanks a lot.
Thank you.
Schmeckt nach Wein, so urteilen Leute wie ich nach einem Glas weißen oder roten. Andere dagegen kommen gar nicht mehr raus aus der Assoziationshölle. Da wird der Geschmack eines Weins dann mit wolkigen Begriffen umschrieben. Man wähnt sich zum Beispiel im Blumenladen, fühlt sich an Obst und Gemüse erinnert, wenn Wein angeblich nach Kirschen, nach Zitrusfrüchten, Veilchen oder vielleicht sogar grüner Paprika schmecken soll. Doch die Aromen, die müssen nicht immer an Naturprodukte erinnern. Eine unter Kennern umstrittene, aber trotzdem gerade angesagte Weinnote ist Petrol, Benzin. Matthias Finger hat einen ordentlichen Schluck davon genommen.
Benzin, Treibstoff, Sprit. Manche mögen die leicht flüchtigen Benzindämpfe an Tankstellen. Schließlich gilt das darin enthaltene Benzol als aromatische Verbindung. Mir selber reicht meist schon ein Näschen voll. Und im Wein kann ich mir die Note nur schwer vorstellen. Ich bin ja kein Schnüffler.
Die weintrinkende Welt ist extrem gespalten. Also die einen sehen das einfach als Fehlnote an. Es ist eigentlich ein Phänomen, das ganz verstärkt nur bei der Rieslingtraube auftaucht und eigentlich auch nur, wenn sie lange an der Rebe bleibt, wenn die Rebstöcke entblättert sind, also wenn sehr, sehr viel Sonnenlicht da reingeht.
Und die Rieslingrebe Carotinoide bildet zum Schutz vor zu viel Strahlung, erklärt Gastrosoph Peter Peter. Der Petrolton entsteht schon am Weinberg.
Also mich erinnert es manchmal, das ist vielleicht ein komischer Vergleich, aber so an diesen, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, dass man eventuell gerne in ein frisch gebundenes Buch in die Falz hinein riecht. Das ist so ein bisschen so ein Leim, aber so ein positiver Leimcharakter, der so dem Wein ein bisschen Paroli bietet.
Ich bin gespannt. Janik Kern, Sommelier im Restaurant Sicilia am Berliner Savini-Platz, tippt auf einen 35 Jahre alten, halbtrockenen Riesling von der Mosel. Der könnte das gefragte Petrolaroma entwickelt haben. Allerdings kommt es auf einen Versuch an. Über eine Nadel, mit der er den Korken durchsticht, ohne die Flasche zu öffnen, entnimmt er zwei winzige Schlückchen.
Ich würde sagen, das ist ganz leicht im Hintergrund. Das ist jetzt nicht störend. Also ich finde das auch irgendwie ziemlich geil. Ist halt irgendwie eine Note im Wein, die man sonst nicht immer so tagtäglich vorfindet. Merkst du es auch?
Ja, es riecht so ein bisschen benzinig wahrscheinlich, ja,
genau,
oder?
Genau. Das ist geil als Aperitif. Das ist auch schön irgendwie, um das mittags in der Sonne zu trinken.
Yannick fühlt sich an frisches Eisbonbon erinnert. Ich selber empfinde den Geschmack als dezent. Vorgestellt hatte ich mir ein betäubend erdölartiges Aroma, das in ein Geschmackserlebnis umgedeutet werden soll. Sauren Wein nennen Experten ja auch gern fruchtig. Aber der Petrolton sticht nicht in der Nase. Es bleibt nicht mehr als eine leicht herbe Anmutung im Abgang.
Ja, aber würde man jetzt nicht so sagen, dass es direkt nach Benzin schmeckt, oder? Das ist ja schon so eine Art sehr krasse Umschreibung, oder?
Ja, genau. Ich würde sagen, es erinnert vielleicht an einen petroligen Geruch. Also Toast oder Zitrusabrieb kann man das auch bezeichnen.
Was den Verkauf des Weins an Unkundige einfacher machen würde. Ganz im Gegensatz zu Teer, einer weiteren kryptischen Umschreibung der Petrolnote in der Sprache der Weinafficinados.
Also das geht weit in die Literaturtheorie hinein, ehrlich gesagt, dass man bestimmte Phänomene, ja, was weiß ich, Liebe, Landschaft, Wein und so weiter, halt mit Vergleichen überfüttert, die nicht unbedingt vollziehbar sind, sondern eine gewisse Begeisterung auslösen. Trotzdem wäre es natürlich schön, dass man so Lakritz- oder Schokoladetöne wirklich schmeckt.
Ich selbst spüre eher selten Aromen heraus, die im Wein drin sein sollen. Vanille, Brombeer, Karamell oder eben Petrol. Vielleicht stimmt ja was mit meinen Geschmackspapillen nicht. Dabei gibt es für die Aroma-Assoziation auch nachvollziehbare Hintergründe.
Wein ist eines der oder wahrscheinlich das komplexeste Genussmittel der Welt. Wir haben bis zu 400 Aromen in so einem Wein drin und die Natur ist sehr auf Effizienz getrimmt. Die hat jetzt nicht für sowas Nebensächliches wie Wein 400 Aromen designt, sondern das sind Aromen, die wir auch aus anderem Kontext kennen, die auch in anderen pflanzlichen Verbindungen auftauchen.
Meint Felix Botmann von der webweinschule.de. Geebnet wurde der Weg hin zum abenteuerlichen Geschmackserlebnis vermutlich vom Erfolg des nicht immer perfekten Naturweins im letzten Jahrzehnt. In dessen Fahrwasser wird nun auch die Petrolnote wohlwollend akzeptiert, gerade auch von jungen Trinkern. Die sagen selbstbewusst:
Eigentlich habe ich die Deutungshoheit über meine Geschmackserlebnisse. Und wenn ich es mag, ist es doch gut. Wir sind so weit, dass Weinfehler eigentlich mittlerweile alle Geschmackssache sind.
Und so bröckelt das Geschmacksdiktat der trockenen, crispen Weine. Junge Leute gönnen sich, welche Überraschung, mittlerweile auch gern mal einen halbtrockenen oder gar lieblichen Riesling, wie sonst nur ihre Mütter. Voll Retro, allerdings mit einem neuen Dreh in Richtung Petrol.
Schmeckt nach Wein und nach Benzin, sagt man ja auch viel zu selten. Ein Thema, vier Facetten mit unserem Thema Petrol sind wir durch. Wer mehr von uns will, findet sich alles in der DLF Audiothek App, die Echtzeit, auch unsere Serien. Und wer uns lieber mal live hören möchte, jeden Samstag von 16 bis 17 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Ist auch schön, mit Musik und zusätzlich noch mit unserer Serie. Mein Name ist Martin Böttcher, vielen Dank fürs Zuhören.